Deutschlandfunk Interview.
Herr Kipp, wir haben heute die Berichte gesehen und gehört über das Zentrum in Albanien, das jetzt zu arbeiten anfängt, wo die ersten Migranten angekommen sind. Vielleicht beginnen wir damit mal allgemein gefragt, wie sehen Sie als Wissenschaftler solche Asylverfahren außerhalb der EU?
Ja, also wir haben in den letzten Jahren ja ein zusätzliches Interesse an solchen Vorschlägen bekommen. Es gibt da den Ruanda-Plan der britischen Regierung, der von der letzten Regierung Ähnliches geplant hatte und gescheitert ist. Die italienische Regierung hat es jetzt immerhin geschafft, dort sozusagen die ersten Personen auch hinzuführen. Und die Hoffnung ist natürlich, dass da Ankunftszahlen mit verringert werden können, weil es einen abschreckenden Effekt hat. Allerdings ist es so, dass zahlreiche rechtliche und normative, aber auch praktische Hürden zu beachten sind und aus meiner Sicht da häufig sozusagen diese immer weitergehenden Forderungen häufig auch ein bisschen der Realismus fehlt, dass man damit wirklich drastische und ja effektive Folgen und eine Wirksamkeit mit erreichen kann.
Ja, können wir gleich darauf eingehen, um das nochmal klarzustellen, weil Sie das Stichwort Ruanda gerade gebracht haben, dazu wird es ja jetzt nicht kommen. Es gibt eine andere britische Regierung, aber da gab es ja doch schon mal große Unterschiede zwischen dem, was da geplant war und was die europäischen Staaten da vorhaben. Das sollten wir vielleicht auch nochmal festhalten. Wenn Sie die rechtlichen Problematik ansprechen, wo würden Sie da genau Fragezeichen jetzt setzen bei diesem konkreten Fall, bei diesem Aufnahmezentrum in Albanien?
Ja, es ist richtig, was Sie sagen. Natürlich ist es zu unterscheiden und die italienischen Pläne sind letztlich nicht grundsätzlich sozusagen anzuzweifeln, aber es gibt in der Tat natürlich Fragen, was die rechtliche Zulässigkeit angeht. Also da geht es einmal um die Frage, wie wird letztlich vorsortiert die Personen, die dann von den Italienern auf hoher See abgefangen werden, wie werden die dann eben ausgewählt? Wer wird als vulnerabel, also sozusagen nach Italien gebracht, wer wird als nicht vulnerabel eingestuft? Da gibt es einfach die Gefahr, dass es eine Ungleichbehandlung und Diskriminierung gibt, weil wie will man auf Schiffen diese äußerst komplexe Frage klären? Sowas ist für Gerichte sicherlich eine größere Herausforderung. Und dann ist natürlich auch die Frage, was passiert vor Ort? Also es ist nicht so, dass die Inhaftierung von Asylsuchenden grundsätzlich verboten ist in der EU, aber eben nur als letztes Mittel. Und NGOs weisen auch darauf hin, dass enorme Gefahren für die psychische Gesundheit von Personen auch haben kann. Und je länger dann so eine Haft andauert, desto fraglicher ist auch, ob das wirklich zulässig ist, rechtlich gesehen.
Wenn Sie die vulnerablen Gruppen ansprechen, wir haben gehört, Frauen sind nicht dabei, Kinder sind nicht dabei, keine Menschen, die kriegstraumatisiert oder gefoltert wurden. Aber wäre es denn möglich aus Ihrer Sicht, das rechtlich wasserdicht zu machen und auch für Bedingungen in solchen Aufnahmezentren zu sorgen, dass das am Ende ein Vorbild für andere Staaten sein könnten, die, wie Sie richtig sagen, jetzt damit Interesse hinschauen, ob das eine Alternative wäre?
Also man muss natürlich den politischen Kontext sehen. Die letzte und auch kommende EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen ist eine strategische Allianz mit der Regierungschefin Italiens Meloni eingegangen. Sie lobt dieses Modell als innovatives Denken und alle schauen genau hin, wie gut funktioniert es. Abseits von der rechtlichen Frage, ich bin auch kein Jurist und das müssen letztlich dann auch Gerichte klären, ist natürlich die Frage einfach auch, wie praxistauglich ist es? Also in dem Abkommen mit Albanien ist festgehalten, dass das nur für Italien gilt und dass die absolute Oberzahl 3000 Personen in diesen Lagern, in diesen Zentren pro Monat ist. Und diese von Italien hochgerechnete 36.000 Personen, die diese Lager in einem Jahr durchlaufen sollen, das ist aus meiner Sicht schon eher eine Fantasiezahl, weil was passiert denn mit den Personen? Nach einem Monat, da kann ich davon ausgegangen werden, dass die alle in ihre Herkunftsländer zurückgeführt werden können. Insofern muss man da schon auch ein bisschen seitens der Befürworter Wasser in den Wein schütten.
Ist es vorstellbar, weil Sie jetzt gerade auch die begrenzten Kapazitäten eines solchen Lagers oder Zentrums ansprechen, ist es vorstellbar, dass wir irgendwann eine Reihe oder vielleicht sogar viele solcher Zentren am Rande der Europäischen Union bekommen, sehen werden, ausgelagert sehen werden, wo man am Ende dafür sorgt, dass die Bedingungen dort menschlich zuträglich sind? Halten Sie das für denkbar?
Es ist auf jeden Fall eine Überlegung, die sicherlich auch bei der EU-Kommission angestellt wird. Es gab ja den Brief von der Kommissionspräsidentin an die Staats- und Regierungschefs zum EU-Gipfel morgen, wo sie eben genau das sagt, dass man genau hinschauen wird, wie das mit Italien und Albanien funktioniert. Und dass es aus ihrer Sicht denkbar wäre, sogenannte Return Hubs, also Rückkehrzentren, wenn man das ins Deutsche übersetzt, zu etablieren. Natürlich ist es theoretisch denkbar, dass man quasi, Albanien ist ein EU-Beitrittskandidat, auch noch andere Beitrittskandidaten, Nordmazedonien, Moldau, Georgien oder wen auch immer fragen könnte. Frage ist aber immer, wie teuer ist das? Das italienische Abkommen ist sehr teuer. Wie viele Asylverfahren kann man darüber auch externalisieren? Abseits von den rechtlichen Fragen dann auch eben die Frage der Wirkung. Wirkt sich das wirklich so aus, dass das abschreckt andere Personen? Da gibt es halt auch keine Evidenz. Und ja, als Wissenschaftler muss ich darauf hinweisen, dass viele dieser Annahmen häufig ein politisches Signal eher senden sollen, als dass es wirklich nachweisbare Wirkungen gibt, dass Menschen sich dadurch abhalten lassen, den sehr gefährlichen Weg in die EU auf sich zu nehmen.
Ja, in diesem Brief von Ursula von der Leyen, so wie wir es verstanden haben, regt sie an, nachzudenken, ob das eine Möglichkeit sei. Also sie legt sich da auch nicht fest, sondern hat das auch ein bisschen offen gelassen. Schauen wir nochmal nach Deutschland auf die Situation hier. Stichwort, funktioniert die Abschreckung? Hier werden ja immer wieder Zahlen genannt, dass es doch in den letzten Monaten, wo es eben verstärkt wieder Grenzkontrollen gegeben hat, nicht nur Richtung Osten, sondern auch inzwischen Richtung unserer westlichen Nachbarn, dass dort die Zahlen zurückgegangen seien. Die Grenzkontrollen wurden verstärkt, aber empirisch lässt sich ja sehr schnell feststellen, dass diese Kontrollen ja nicht nur löchrig sind, sondern de facto teils überhaupt nicht existieren. Wie sehen Sie das? Wird hier vor allen Dingen Augenwischerei betrieben von Seiten der Bundesregierung?
Also es ist so, dass die Zahlen, die existieren über die Verhinderung von Einreisen, aber auch die Zurückweisung an der deutschen Binnengrenze, natürlich je nach politischer Richtung auch ausgelegt werden können. Die einen sagen, guck mal, wir haben 2500 unerlaubte Einreisen seit Mitte September verhindert und 49 Schlepper verhaftet. Die anderen sagen, naja, gut, dann kommen die halt irgendwie ein zweites oder drittes Mal rein. Ich denke schon, dass Grenzkontrollen immer natürlich gewisse Auswirkungen haben. Aber wir sollten schon auch nicht vergessen, dass insgesamt die Zahl der Schutzsuchenden gerade, die in Deutschland und Europa ankommen, zurückgegangen ist. In Deutschland ist es ein Viertel weniger, ich glaube in der EU etwa um die Hälfte. Insofern ist die Notlage, die da auch teilweise von politischer Seite auch von der Bundesregierung skizziert wird, eher etwas überzogen aus meiner Sicht und ist eher natürlich auch der politisch aufgeheizten Debatte geschuldet. Und die politische Mitte wird, wenn sie die Forderung von extremen Positionen übernimmt, dort selten wirklich die Erwartungen erfüllen können, die solche Maßnahmen dann eben damit in Verbindung gebracht werden oder wo die Hoffnung ist, das wird jetzt sozusagen die Migration wie ein Hahn letztlich abstellen, weil ja, so funktioniert Migration nicht. Ja.